konnten sie sich wiederfinden in diesen Liedern. Also ich fand das schon sehr bewegend, was hier an Texten zum Ausdruck gebracht worden war. Und das soll noch mal einer behaupten, dass moderne Lieder so flach seien und die Texte so ohne Substanz. Ich denke, diese Lieder haben das Gegenteil ausgedrückt und waren trotzdem noch gut zu singen miteinander. Ich denke, dass viele von uns das schon so erleben konnten in ihrem ganz persönlichen Leben. Gott als Zufluchtsort, als der Ort, zu dem man hinkommen kann und sich geborgen wissen kann, selbst wenn es noch so sehr drunter und drüber geht. Aus vielen Schwierigkeiten war eben dieser Gott da und bot einen Halt. Und viele konnten es erleben, dass es Jesus war. Jesus, der den Tod besiegt hat, der sich auch in diesen schweren Situationen so als mighty to save, als mächtig um zu retten, erwiesen hat. Er war tatsächlich der starke Halt. Gut, okay, heute, wir können hier auf diesen gepolsterten Stühlen schon sehr gut sitzen und schon sehr gut singen, und in diesen Temperaturen, die hier in diesem Raum drin sind, da fällt es auch relativ leicht, uns so in einen Lobpreis mit hineinnehmen zu lassen. Aber die Frage stellt sich eben in diesen schwierigen Zeiten: Wie sieht es denn da in meinem persönlichen Leben aus, in den Zeiten, in denen die Wellen über mein Leben hinwegschlagen? Was ist in diesen Situationen so, die jeder von uns auch kennt, Krankheit oder Angst, oder wenn dann die Traurigkeit geradezu so mitreißt und wegspült und quasi so den Boden unter den Füßen wegzieht? Annika hat uns vorher so einen Psalm gelesen, so einen Vers von einer alttestamentlichen Lobpreisgruppe, einer Boyband. Die Söhne Korahs haben den Psalm geschrieben. Da steht es dann so drin, wie es Luther übersetzt hat: Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. So mitten im Leben drin, oder? Paulus gibt uns in seinem späteren Brief, also unserem zweiten Korintherbrief, auch so einen Einblick in seine Tiefen. Da schreibt es den Korinthern gegenüber folgendermaßen: Wir hatten übermäßig schwer zu tragen, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Da ist jemand so richtig, richtig an der Kante. Das hört sich schon sehr heftig an, so am Leben verzweifelt. Oder auch der folgende Satz, der hört sich schon sehr krass an. Da schreibt Paulus, er hat uns dann den auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Da ist auf sein Leben auf einmal das Hochwasser hereingebrochen. Hat ihn mitgerissen. Ich möchte den ganzen Abschnitt mal lesen, so ganz in dem Zusammenhang, wie es Paulus auch geschrieben hat, um ein bisschen einen Einblick zu geben in das, was Paulus über diese Tiefen, über diese Fluten zu sagen hat, die er hier erlebt hat und von denen er den Korinthern einiges weitergibt. Und wir werden gleich feststellen können, dass dieser Bericht über diese heftigen Fluten von Paulus ebenfalls mit einem Lobpreis eingeleitet wird, wo wir denken könnten, das passt ja nun überhaupt nicht. Entweder Lobpreis oder Tiefe. Entweder Lobpreis oder Not. Und trotzdem, Paulus bringt das auf eine einmalig gute Weise zusammen. Er sagt Folgendes, Sie können es hier vorne mitlesen oder auf den Infoblättern, auf den Stühlen, dann auch in englischer Sprache. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Gott voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir leiden. Und wenn wir ermutigt werden, dann geschieht das auch zu eurem Besten. Das gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch, denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber ihr werdet auch von Gott getröstet werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, ihr solltet wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir vertrauen fest darauf, dass er uns immer wieder aus Todesgefahr befreit. Denn auch ihr betet ja für uns. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Soweit dieser Ausschnitt aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 1. Kapitel. Ich finde es ganz, ganz komisch, wenn man den Text mal so im Zusammenhang liest, da merkt man ja einerseits, Paulus war total verzweifelt. Da geht es ihm richtig dreckig. Er blickte dem Tod ins Angesicht, schreibt er. Und trotzdem wirkt der ganze Text irgendwie ermutigend. Das ist gar kein so Gejammer. Da stand dem Paulus das Wasser nicht nur bis zum Hals. Er hat schon kräftige Schlucks daraus genommen. Und dennoch kann er so viel von Trost schreiben. Von Hilfe, die er erleben konnte. Schauen wir uns mal an, woran das liegt. Wenn wir diese Worte, mit denen Paulus seine Not jetzt beschreibt, mal näher betrachten, da geht mir schon irgendwie so ein eiskalter Schauer über den Rücken. Das geht mir richtig, richtig nah. Ich finde es krass, was Paulus erleben musste. Und das als ein Missionar, als einer, der im Auftrag des Herrn unterwegs war. Wir könnten den 8. Vers so wiedergeben. Das auferlegte Gewicht hat jedes Maß an Kraft überstiegen, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Kennt ihr das? Dass das Gewicht das Maß an Kraft übersteigt. Wir sagen das manchmal schön und manchmal auch recht locker. Ja, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Kennt ihr vielleicht auch diesen Spruch? Aber hier wird eine Situation beschrieben, in der jemand unter dieser Last, die er zu tragen hat, zusammengebrochen ist. Das Wasser ist über seinem Kopf zusammengeschlagen und er kämpft nun gegen diese Fluten irgendwie einen aussichtslosen Kampf. Und wenn nicht jemand von außen eingreift und ihn packt, ist er weg. Selber kann er nicht mehr. Wiederholt erwähnt Paulus gerade in diesen Sätzen, die ich gelesen habe, dieses griechische Wort Tlipsis, können Sie wieder vergessen. Ich wollte nur sagen, dass ich auch ein bisschen Griechisch kann. In diesem Wort, da steckt so eine ganze Bedeutungsvielfalt. Es hat sehr breite Bedeutungen. Sagt zum Beispiel Bedrängnis oder Trübsal oder Angst oder Drangsal. Immer dasselbe Wort. Es leitet sich in der griechischen Sprache von einem Verb ab, dass wir im Deutschen mit drücken oder mit reiben übersetzen würden. Paulus steckt also hier, so würde er sagen, in unerträglichem Druck. Er wird buchstäblich aufgerieben. Kennen Sie eine Reibe und eine Karotte? Und was man mit der Karotte macht, wenn man da drauf reibt? Karottensalat, ja? Paulus sieht sich aufgerieben. Er sieht sich einem unerträglichen Druck ausgesetzt. Ist ein Nussknacker. Brauchen wir bald wieder, ja? Steck mal einen Daumen rein und drück mal drauf. Das ist dieses griechische Wort. Druck. Druck. Paulus kann diesem Druck nicht mehr standhalten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass er bricht. In keinem anderen Paulusbrief, wie in eben diesem zweiten Korintherbrief, wird dieses Wort so häufig erwähnt. Und dass gerade an diese Gemeinde in Korinth, die ihn ja sogar eine Zeit lang verachtet hatten, wegen seines Leidens, das er immer wieder beschrieben hat und auch in ihrer Gegenwart erlebt hatte, die ihn verachtet haben, weil er so schwach wirkte gegenüber den anderen Stabpredigern, die sie hatten in ihren Reihen. Gerade in dieser Gemeinde, die ihm so zugesetzt hat, erwähnt Paulus diesen Druck und diese Reibung, die ihn schier kaputt machen. Er gibt der Gemeinde wie keiner anderen einen einmaligen Blick in seine Leiden, in die Abgründe, die sich seiner Seele auftun. Ist es nicht seltsam, dass so einem Mann, der sich für Gott so 100% investiert, das Leiden nicht erspart wird? Ist es nicht seltsam, dass einem Christen, egal wann er lebt, Leiden nie erspart wird? Wäre es nicht höchst werbewirksam, wenn wir so auf unsere Einladungszettel zu unseren Veranstaltungen aufschreiben könnten: Komm zu Jesus und es wird dir gut gehen. Du wirst gesund werden, wenn du krank bist. Du wirst wohlhabend werden, du wirst glücklich sein. Leiden und Schwierigkeiten wirst du nur noch aus der Ferne erkennen können. Komm zu Jesus und du bekommst freie Fahrt auf der linken Überholspur. Und alle Schwierigkeiten, alle Krisen, die werden vor dir weggeräumt. Okay, ich weiß, dass manche werben wirklich so. Aber das entspricht nicht dem, was Paulus hier erlebt hat. Und nicht dem, was Jesus schon seinen Freunden mit auf den Weg gegeben hat. Jesus sagte doch: In der Welt habt ihr Angst. Und das ist genau wieder dieses Wort Klipsis. In der Welt habt ihr Druck. In der Welt habt ihr Reibung. Habt ihr Bedrängnis. Genau dieses Wort steht bei Jesus hier. Es ist normal. Es gehört zu euch und dieser Welt. Aber, macht Jesus weiter, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt doch, dass Leiden, Schmerzen oder Situationen der Kraftlosigkeit, Überforderungen, Verzweiflung, Schwachheiten, alles Erfahrungen sind, die zum Leben als Christ grundlegende zugehören. Es handelt sich hierbei geradezu um Kennzeichen des Vertrauens an Jesus. Wird jemand gefragt: Bist du Christ? Kommt zur Antwort: Ja, ganz bestimmt. Denn erstens, ich vertraue Jesus und zweitens, ich habe Druck. Das lässt sich gar nicht trennen. Warum macht Gott das so? Warum mutet er diesen Nussknacker zu, diese Reibe zu? Paulus gibt uns hier ein paar Gedankenanstöße in diesem kurzen Abschnitt. Er führt hier ein paar Argumente auf, die es wert sind, nochmal intensiver drüber nachzudenken. Das erste Argument ist: Wir leiden oder wir haben Druck, dass wir von Gott getröstet werden können. Also, wir können den Trost nur erleben, wenn wir auch das Erste kennen, den Druck. Das zweite Argument: Wir leiden, dass wir andere trösten können. Das dritte: Wir leiden, dass ihr getröstet und errettet werdet und euer Leiden auch geduldig ertragen könnt. Es gibt ja sowas wie eine Leidensgemeinschaft. Das war der sechste Vers in diesem Abschnitt. Das nächste Argument, das vierte: Wir leiden, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Das steht im neunten Vers. Und das fünfte Argument, aus dem elften Vers dann entnommen: Wir leiden, dass wir miteinander lernen, Gott dankbar zu sein. hochinteressant. 5 starke Argumente, die uns aber ganz schön zusetzen. Aber es gibt den Eindruck wieder, dass sich Gott schon viel dabei denkt, wenn er auf unserem Lebensklavier die schwarzen Tasten der Not und des Leidens betätigt. Das war das Bild vom vergangenen Sonntag, vielleicht erinnern Sie sich. Gott denkt sich was dabei, wenn er uns so in die Tiefe führt. Da sind ihm keine Fehler unterlaufen, wenn jemand krank wird oder leidet, dass Gott nicht richtig aufgepasst hätte, sondern es gehört zu Gottes Lebensmelodie unbedingt dazu, dass er auch die schwarzen Tasten verwendet. Es ist sogar eine Gesetzmäßigkeit. So wie in der Musik, vielleicht kennen Sie sich mit Musik ein bisschen aus. Wer in seinen Noten, jetzt als Musiker, wenn seine Noten ein Kreuz sieht, weiß, dieses Stück ist in G-Dur geschrieben. Ja, aus dem F wird das Kreuz, durch das Kreuz ein Fis gemacht. Das heißt, das Fis ist eine schwarze Taste. Es geht nicht anders. Wir können Fis nicht ohne Schwarz spielen. Ein Kreuz reicht aus und wir brauchen eine schwarze Taste. Wer sein Leben an der Seite des Gekreuzigten führt, kommt an den schwarzen Tasten des Leids und der Not nicht vorbei. Das wären falsche Versprechungen, die gemacht würden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd, vielleicht auch enttäuschend oder frustrierend. Vielleicht hatten sie ja auch andere Erwartungen zu an den Glauben an Jesus. Es ist schwer, das so zu akzeptieren, weil doch im Grunde irgendwie jeder erhofft, dass das Leid an einem vorübergeht. Es möglichst niemand trifft. Und wenn jemand, dann die anderen. Man selber so ein bisschen verschont bleibt davon. Das steckt irgendwie in uns, in unserem menschlichen Leben drin. Aber wir hatten ja schon zu Beginn bereits festgestellt, das hört sich, wenn Paulus von Leiden schreibt, ja so resigniert überhaupt nicht an. Es ist gar nicht so voller Jammern und voller Frustration. Der Grundton, den Paulus jetzt hier über dieses Kapitel des Leidens schreibt, ist ja eher ermutigend. Ist ja eher so ein Grundton voller Hoffnung, voller Zuversicht. Woran liegt das? Ich meine, es hängt bei Paulus ganz stark damit zusammen, dass er weiß, dass es Jesus selber ist, der sein Leben spielt. Jesus selber sitzt am Flügel seines Lebens. Jesus selber ist derjenige, der die Melodie geschrieben hat, mit Kreuz und B und schwarzen Tasten und weißen Tasten und was weiß ich alles. Es ist Jesus, auf den das alles zurückzuführen ist. Es ist genau der Jesus, der für jede Situation das Beste für uns bereithält. Was Jesus gibt, übertrifft unsere Erwartungen. Was Jesus uns gibt, ist mehr als nur die Erfüllung unserer Wünsche. Es übersteigt das alles. Wir wünschen uns, dass wir vom Leiden verschont bleiben und dass das Leiden möglichst schnell wieder verschwindet. Jesus dagegen will uns mehr geben. Beistand, Hilfe, Trost in diesem Leiden. Können wir das denken? Hat es Platz in unserem Denksystem, dass es besser ist für uns, Gottes Beistand und Trost zu erleben, als gänzlich vom Leid verschont zu bleiben? Haben wir in unserem Leben Platz für diese Tatsache, dass Gottes Trost wertvoller ist, als nicht zu leiden? Adolf Schlatter, ganz hervorragender Theologe, schreibt Folgendes dazu. Ich zitiere ihn jetzt. Gott tat dies so, dass sein Trost den ganzen Kampf des Apostels durchdrang, sodass mit jedem Druck, der auf Paulus lastete, auch wieder eine Kraft, mit jedem Schmerz auch wieder eine Freude verbunden war. So konnte er die Not nicht nur ertragen, sondern einen Gewinn in ihr finden. Tatsächlich sind wir gerade in Notzeiten, in diesen Phasen unseres Lebens, in denen die Wellen über unseren Köpfen zusammenschlagen, ganz nah am Herzen Gottes. Paulus bezeichnet Gott hier ganz bewusst, Gott als den Vater der Barmherzigkeit, als den Gott allen Trostes. Es gibt auf dieser Welt keine Not, kein Leiden, bei dem Gott nicht selber mitfiebern würde, mitleiden würde. Selbst wenn bei einem Menschen die Kräfte immer weniger werden und der Abrieb in der Reibe unserer Substanz langsam ziemlich gefährdet. Selbst wenn es ans Sterben geht, behält Gott Platz an unserer Seite und hält fest. Was Paulus hier mit diesem Wort Trost, das kommt ja auch sehr häufig vor in diesen wenigen Sätzen, was hier das Wort Trost beschreibt, wird geradezu ein Markenzeichen des Heiligen Geistes. Vielleicht erinnern sich manche an diese Aussagen von Jesus, als er von dem Heiligen Geist gesprochen hat, dass der Tröster kommen wird. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes für seine Leute, Trost zu vermitteln. Und das bleibt Gott bis zu unserem letzten Atemzug. Derjenige, der in unserer Notsituation beisteht und Trost vermittelt. Selbst wenn wir in dieser unserer letzten Stunde alles loslassen müssen, was uns zuvor auch noch irgendwie wichtig war oder bedeutungsvoll erschien, keiner wird von Gott losgelassen. Keiner, der sich Gott anvertraut hat, wird fallen gelassen. Wenn diese Tatsache für die letzte Station unseres Lebens gilt, dann doch wohl auch für alle anderen zuvor ebenfalls, in denen es dann um das Loslassen geht. Das heißt doch, so mal runtergebrochen auf unsere Lebenssituation, wir müssen unsere Gesundheit nicht loslassen, ohne dabei festgehalten zu werden. Oder wir müssen unsere Sicherheiten in finanzieller Hinsicht nicht loslassen, ohne dabei festgehalten zu werden. Wir müssen unsere trügerischen Hoffnungen und Erwartungen auf Unversehrtheit, auf Fortschritt, auf Erfolg, Glück oder Schutz nicht loslassen, ohne dabei festgehalten zu werden. Inmitten der Fluten, die immer wieder über unser Leben hinweggehen, sind wir zu keiner Sekunde ohne diesen Halt. Selbst wenn wir diesen Halt nicht einmal wahrnehmen könnten, ist er eine Tatsache. Und das ist laut Paulus besser, als vor den Fluten verschont zu bleiben. Gehalten zu werden ist besser, als vor den Fluten verschont zu bleiben. Und damit fordert Paulus die Korinther ganz schön heraus, finde ich. Also ich denke, er fordert uns als Kanderner, als Christen des 21. Jahrhunderts ganz schön heraus. Nun, die Korinther waren es, die sich ja gerade ihrer Kraft so gerühmt haben, die stolz darauf waren, was für Leute sie waren, die stolz waren auf ihre Begabungen, auf ihre Gebetserhörungen, ihre Reichtümer, ihre Erfolge, ihre Erkenntnisse, die sie hatten. Und die mussten jetzt hier mal kräftig schlucken. Paulus führt seine Leser ganz konsequent zu Jesus, dem Gekreuzigten. An jenem Karfreitag, an dem Jesus hingerichtet wurde, da wurde er gezwungen, alles loszulassen. Da wurde Jesus in diesen letzten Lebensstunden seiner Ehre beraubt, seiner Gesundheit, seiner Zukunft. Letztlich wurde er seines Lebens beraubt. Es ist der Moment allerhöchster Not. Er ist völlig aufgerieben. Sein Leben hält dem Druck nicht mehr stand. Sein Leben bricht. Und er ist dennoch gehalten. Paulus holt die Korinther eben mit diesem Brief zu diesem Kreuz und stellt ihnen vor Augen, dass Gott seine Ziele erreicht, auch inmitten des Hochwassers, des Drucks und der Not. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Es ist tatsächlich auch bis heute noch so, dass sich unter diesem Kreuz auf der ganzen Erde Menschen treffen, die genau das erleben. Das sind zum Beispiel Menschen unter diesem Kreuz zusammengekommen, die alles verloren haben. Durch ein Unglück zum Beispiel. Aber bei diesem Gekreuzigten Trost finden und von ihm gehalten werden. Bei diesem Kreuz sind Menschen zu finden, die nicht mehr gesund werden. Wo jedes Wunder, um das sie gebeten haben, ausbleibt. Und sich vom Gekreuzigten dennoch verstanden und gehalten wissen. Das sind Menschen, die mit dem, was von ihnen verlangt wird, völlig überfordert sind und erleben, wie die Fluten über ihrem Kopf zusammenschlagen. Und bei diesem Kreuz finden sie Halt. Das sind Menschen, die erschöpft und müde nicht mehr wissen, mit welcher Kraft sie den nächsten Tag bewältigen sollen. Und werden gehalten, um irgendwie einen neuen Tag mit ihm zu schaffen. Unter diesem Kreuz sind Menschen, die den kalten Gewehrkolben im Nacken spüren, durch den in wenigen Augenblicken eine tödliche Kugel ihr Leben beendet, weil sie als Christen einem Unrechtsregime zum Tode verurteilt wurden. Und sie werden festgehalten von dem, der sie gleich auf der anderen Seite in seine festen Arme schließen wird. Jesus persönlich. Jesus, der den Tod besiegt hat, wie es Paulus schreibt. Das sind Menschen unter diesem Kreuz, die am Ende ihres Lebens stehen und Angst vor dem Sterben haben, weil sie befürchten, dass ihr Leben nicht gut genug war. Und die werden festgehalten von dem, der zu ihnen sagt: Lass los. Ich habe alles getan, was nötig war. Ich habe die Rechnung schon bezahlt. Du bist von mir eingeladen. Vertrau mir. Du darfst loslassen. Ich halte. So ist das Kreuz schließlich der Ort, an dem die ganze Gemeinde letztlich zusammengehalten wird durch alle Zeiten hindurch. Das macht den Zusammenhalt der Gemeinde aus. Kein Ringelpiez mit Anfassen. Das Kreuz ist es. Hier begegnen sie sich. Hier trösten sie sich gegenseitig. Hier ermutigen sie sich und hier stützen sie sich. Das Kreuz als Ort des krisenfesten Halts ist gleichzeitig der einzig stabile Ort des Zusammenhalts. Wir haben es gesungen miteinander und darauf steht unser Leben. In deinen Armen berg ich mich, geliebt von dir, bleib ich bei dir. In deinen Armen werde ich still, ruhig und still. Jesus, meine Zuversicht. Lasst uns im Gebet mit ihm reden. Jesus, wenn es an den Druck geht, an das Leiden, an die Krankheiten oder an die Not, dann würden wir am liebsten so auf die Vorspultaste drücken, dass es ganz schnell vorbeifließt, ganz schnell weg ist wieder. Am liebsten wäre es uns sogar, wenn diese Kapitel ganz übersprungen werden könnten und wir von einer schönen Situation zur nächsten fliegen könnten, ohne diese Täler dazwischen. Jesus, und du führst unser Leben anders, bei jedem Einzelnen. Und das sind es gerade diese schweren Zeiten, in denen wir deine Nähe spüren können, in denen wir deinen Trost erleben können und merken können, dass du uns festhältst, gerade in diesen Schwierigkeiten, gerade in diesem Druck, unter dem Aufgeriebensein des Lebens. Ich danke dir herzlich dafür, dass dir keine Situation deiner Fürsorge und deinem Beistand entgleitet, dass du festhältst. Und ich danke dir, dass wir das alles schon so erleben konnten und möchten dich bitten, dass wir das gerade in solchen schweren Situationen immer wieder in den Blick bekommen, dass du uns das selber weitergeben kannst oder dass wir uns gegenseitig trösten können, so wie es der Paulus ja auch getan hat in seinem Brief, dass das Leid dazu da ist, um andere zu trösten. So lass uns hier an diesem Kreuz einen starken Zusammenhalt als Gemeinde erleben, dass wir uns hier begegnen können, als diejenigen, die letztlich im gleichen Boot sitzen. Und selbst wenn das Wasser ins Boot hineinschlägt und das Boot zu kentern droht, bist du der Kapitän. Du bist der Held. Ich möchte beten für diejenigen, die gerade jetzt hier in diesem Raum in solch einer Situation drinstecken, die den Eindruck haben, als ob das nur von ihnen oder nur für sie geschrieben worden ist, was Paulus erwähnt hat. Jesus, zeig du ihnen auch deinen Trost. Zeig du ganz konkret deinen Beistand, dass sie vertrauen, dass du sie hältst. Herzlichen Dank dafür, dass das für jeden Einzelnen von uns gilt.